Wer kennt diesen Berg? Karl sagt, jeder kennt ihn. Ja, wie heißt er denn? Das Matterhorn. War jemand schon mal auf dem Matterhorn? Oder zumindest in seiner Nähe? Ein absolut überragender, imposanter Berg ist das Matterhorn. 4478 Meter über dem Meeresspiegel, einer der höchsten Berge der Alpen, und wegen seiner markanten Gestalt ist das Matterhorn auch einer der bekanntesten Berge der Welt. Er steht hervor, kann nicht verwechselt werden. Und ich kann mir vorstellen, das muss eine ganz einzigartige Erfahrung sein, diesen Berg zu besteigen. Das habe ich leider bis jetzt auch noch nicht geschafft. Aber wenn ich an das Matterhorn denke, dann fällt mir immer wieder auch dieser Matterhorn-Fail mit Reinhold Messner ein in dieser Sendung Verstehen Sie Spaß aus dem Jahre 2000, weiß ich was. Habt ihr das schon mal gesehen? Absolut, absolut zum Piepen. Reinhold Messner, der Bergsteiger, König und Naturfreund, er führt eine Gruppe auf den Gipfel des Matterhorns. Aber knapp unter dem Gipfel steht ein Kiosk mit Zeitungen. Und sogar die Bild-Zeitung kann man dort kriegen. Und Erfrischungen, Coca-Cola, Fanta, alles was dazugehört, sogar Böller, um den Gipfelsturm dann zu feiern, käuflich in diesem Kiosk. Und Messner, er kann es nicht fassen. Er regt sich sowas von auf über diesen Frevel, an so einem Ort so eine Bude zu errichten. Er kann die Dekadenz nicht fassen, ist außer sich. Also ihr müsst das unbedingt schauen. Ja? Reinhold Messner, Verstehen Sie Spaß, einer der besten Verstehen Sie Spaß-Episoden, und noch Matterhorn eingeben, ist heute noch auf YouTube ersichtlich. Messner ist absolut erleichtert, das sieht man übrigens auf diesem Bild, als er dann checkt, dass er von Verstehen Sie Spaß reingelegt wurde. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte mich auch aufgeregt, denn so ein Ding, so ein Kiosk, überhaupt so etwas, gehört nicht aufs Matterhorn. Denn das Matterhorn ist ein überragender, ein vortrefflicher Berg, einer, der hervorsteht in diesem Alpenpanorama. Ein Berg, der an Würde und an eine Schönheit auch hat, die mit nichts anderem verschandelt werden darf. Übrigens, Ingrid Scholze, die heute nicht hier ist, weil sie letzte Woche eine OP hat, die hat mir auch gesagt, dass das Matterhorn auch ihr Lieblingsberg ist und sie schon sehr, sehr oft dort war, ein schönes Bild in der Wohnung von diesem Berg hat. Nun, was hat das Matterhorn mit der Predigt zu tun, werden jetzt wahrscheinlich sich manche fragen. Wir wollen heute eine Predigtreihe beginnen und den Kolosserbrief fortlaufend in den Predigten am Sonntag betrachten. Und in diesem Brief wird uns Christus in seiner Vorrangstellung, in seiner Einzigartigkeit und Herrlichkeit vor Augen gestellt. Der alles überragende Christus in Lehre und im Leben, das ist das große Thema dieses Briefes des Apostels Paulus an die Christen in Kolosse. Und so wie das Matterhorn einzigartig hervorsteht, überragend und schön, so hat auch Christus, der Gottmensch, eine herausragende Vorrangstellung, und nichts kann und darf ihm hinzugefügt werden. Christus allein, wie wir gerade gesungen haben. In Christus allein ist alles sein. Nur in ihm finden wir tiefen Frieden. In ihm allein ist unser Heil. Und in ihm wollen wir beständig bleiben. Denn seine Person und sein Werk steht über allem und ist genug. Gerade diese Wahrheit unterstreichen die ersten zwei Kapitel des Kolosserbriefs und dann ab Kapitel 3 wird es dann ganz praktisch und wir werden aufgefordert, weil Christus der ist, der er ist und alles getan hat, um ein ewiges Heil zu erwirken. Deshalb lebt entsprechend dieser Wahrheit. Und dann wird der Fokus genau darauf gelegt, wie der alles überragende Christus unser alltägliches, praktisches Leben in unseren Familien, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Gemeinde prägen und verändern soll. Der Kolosserbrief ist also nicht ein alter, verstaubter Brief, sondern immer noch ganz aktuell. Denn das, was die Christen in Kolosse hören mussten, das müssen auch wir Christen in der EFG Fullingen hören. Denn wir haben ähnliche Herausforderungen auch heute im 21. Jahrhundert, wie sie damals auch. Und mein Gebet ist es, dass wir mit einem wirklich offenen Herzen die Botschaft dieses Wortes Gottes aufnehmen und nicht nur Kopfwissen akkumulieren. Wir haben ja hier in der Gemeinde schon etliche Predigtreihen durchgenommen und das ist eigentlich, ja, es passt eigentlich zu unserem DNA, dass wir immer wieder auch fortlaufend durch die Bibel predigen, den ganzen Zusammenhang auch eines Bibelbuches betrachten wollen. Ja, warum tun wir das? Nicht, um mehr Wissen uns anzuhäufen, sondern damit dieses Wort, dieses inspirierte Wort Gottes uns prägt, zu uns spricht, uns berührt und verändert. Und während wir staunen und festhalten an dieser Vortrefflichkeit und der Vorrangstellung des Christus und unser Freuen an der Schönheit des Evangeliums, passiert was in uns. Es verändert uns in unserem Herzen. Der neutestamentliche Forscher Adolf Reismann hat den Kolosserbrief mit einer dynamischen, präexistenten Kantate von Bach verglichen. Und er sagt: Öffne ich die Kapellentür des Kolosserbriefes, so ist's mir, als säße Johann Sebastian Bach an der Orgelbank. Bank, nicht Bach. Sorry. Bevor wir also die ersten Klänge dieser wunderschönen Kantate hören, uns den Eingangsgruß und den Segenswunsch in den ersten zwei Versen genauer anschauen, möchte ich uns kurz noch ein bisschen über den Hintergrund dieses Briefes informieren. Paulus schrieb diesen Brief irgendwann mal zwischen den Jahren 60 bis 62 nach Christus aus seinem sogenannten Hausarrest, seiner Gefangenschaft in Rom. Daher wird der Kolosserbrief zusammen mit dem Epheser- und dem Philipperbrief und dem Philemonbrief als Gefängnisbriefe bezeichnet. Möglicherweise wurde er sogar fast zeitgleich mit dem Epheserbrief verfasst und ursprünglich dann diesen zusammen mit dem Philemonbrief durch Tychikus an die Gemeinden gebracht. Denn Tychikus wird in Kolosser 4, Vers 7 als der Überbringer des Briefes ausdrücklich genannt und mit ihm reist auch, wisst ihr wer noch? Genau, der entflohene Sklave Onesimus, der selber aus Kolosse kam und jetzt den Philemonbrief als ein prächtiges Empfehlungsschreiben für seinen Herrn Philemon bei sich trug. Wir wissen nicht genau, wie die Gemeinde in Kolosse entstanden war, denn Paulus selbst hat diese Gemeinde nicht gegründet. Also er kannte die Gemeinde gar nicht persönlich. Aber was wir wissen, ist, dass Paulus einige Jahre in Ephesus gepredigt und gedient hat. Und Kolosse, das lag im Lykustal ungefähr 150 Kilometer östlich von Ephesus. Das seht ihr vielleicht hier auf dieser Karte. Könnt ihr das sehen? Kolosse, Ephesus, ganz in der Nähe die Stadt Laodicea, auch Hierapolis war dort oder war dort in der Nähe. Es liegt also heute in der heutigen Türkei. Und wir wissen aus der Geschichte, dass diese Stadt mal eine tolle Stadt gewesen ist in Kleinasien, bedeutend, immer wieder auch heimgesucht von Erdbeben. Im Jahre 60 gab es ein schweres Erdbeben. Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass schon langsam die Wichtigkeit dieser Stadt in den Hintergrund gerät. Oder auch, dass die Hauptverkehrsstraße, das passiert ja manchmal auch hier mit Orten, dann nicht mehr über Kolosse ging, sondern über Laodicea. Auf jeden Fall, als dieser Brief geschrieben wurde, war Kolosse nicht mehr so in ihrer Blütezeit. Und aus der Apostelgeschichte, Kapitel 19, wissen wir, dass während dieser dreijährigen Missionsarbeit des Paulus in Ephesus Menschen aus allen diesen umliegenden Orten, eigentlich aus der ganzen Provinz Kleinasien, nach Ephesus kamen und dort von Paulus das Evangelium hörten. Unter ihnen war auch ein Mann dabei namens Epaphras, der aus Kolosse kam. Er hört also von Paulus das Evangelium. Es dringt in sein Herz, er bekehrt sich. Und dann geht dieser Epaphras zurück in seine Heimatstadt und sehr wahrscheinlich, viele Bibelforscher nehmen das so an, hat er die Gemeinde dort gegründet, an die jetzt der Apostel Paulus diesen Brief schreibt. Es vergeht eine gewisse Zeit, ein paar Jahre, und dann macht sich dieser Epaphras auf von Kolosse nach Rom. Eine ziemlich lange Strecke damals, die konnten nicht schnell die Lufthansa nehmen oder Ryanair oder was weiß ich, um da schnell mal rüber zu fliegen. Aber er macht sich von Kolosse nach Rom auf, um Paulus, der im Gefängnis dort sitzt, zu besuchen und ihm natürlich auch von der Gemeinde zu berichten. In Rom angekommen, kann ich mir das richtig vorstellen, wie dieser Epaphras dem Apostel sein Herz ausschüttet. Und er erzählt ihm, wie es eben dieser noch sehr jungen Gemeinde so geht. Und zum einen berichtet er dem Apostel, dass er sehr dankbar sein kann. Die Kolosser, sie halten zusammen, sie lieben Jesus, sie lieben auch sich untereinander, sie stehen fest im Glauben. Wie wir nächsten Sonntag sehen werden, wird Paulus auf diese gute Nachricht in seinem Brief dann reagieren und Gott dafür danken über diese Christen und sich darüber freuen, dass sie fest im Glauben stehen und auch liebevoll miteinander umgehen. Das ist die gute Nachricht. Sehr toll. Das ist immer erfreulich, das über eine junge Gemeinde zu hören. Aber es gab auch eine besorgniserregende Nachricht, die Epaphras leider Paulus da mitteilen musste. Eine gefährliche Irrlehre bedrohte diese junge Gemeinde. Und man kann diese Irrlehre nicht mit einem konkreten historischen System identifizieren, aber im Wesentlichen hatten diese falschen Lehrer folgende Botschaften. Erstens lehrten sie, wenn du ein bestimmtes, besonders geistliches Niveau erreichen möchtest vor Gott, dann musst du zu dem Evangelium, das Paulus da verkündigt hat, noch etwas dazu tun. Sie vermischten also das Evangelium der Gnade mit Werken und besonders mit solchen, die aus dem jüdischen Glauben herausstammten. Zum Beispiel meinten sie, man müsste den Sabbat und gewisse Speisegesetze halten und auch die Beschneidung sei wichtig. Und wir werden das noch sehen, wenn wir diese Texte dann Kapitel 2 durchnehmen. Sie vermischten also das Evangelium der Gnade Gottes mit gesetzlichen Werken und fingen an, Macht über die Gemeinde auszuüben, sie zu manipulieren und zu kontrollieren. Zweitens lehrten diese Leute auch, dass es nicht genügt, nur Christus anzubeten, sondern sie sagten, man müsse auch noch andere Mittler haben zwischen uns Menschen und Gott. Christus ist gut, aber er genügt nicht. Denn der Mensch, er sei aus Materie und Gott ist geistlich und was hat Materie dann mit Geist zu tun? Und das klingt schon fast so wie so eine sehr, sehr früh gnostische Erkenntnislehre, wenn man so ein bisschen dort liest, obwohl das dann eigentlich dann viel, viel später noch kam, dieser reine Gnostizismus. Auf jeden Fall sagten sie, man braucht hier noch eine zusätzliche Vermittlung zwischen Gott und Menschen, außer Christus, zum Beispiel Engelwesen. Und die müsste man auch anbeten. Im Grunde lehrten sie, der Opfertod Christi genügt nicht für unsere Errettung. Der muss ergänzt werden, und zwar dadurch, dass man daneben auch eben die Geisterwelt berücksichtigt und so weiter. Auch darauf wird Paulus in seinem Brief eingehen. Und drittens lehrten sie auch, dass bestimmte asketische Vorschriften nötig seien, um eben eine höhere Erkenntnis vor Gott zu erreichen. Und das alles hat den Apostel dazu veranlasst, einen Brief zu schreiben, den er sicherlich auch unter Gebet und unter Leitung des Heiligen Geistes dann verfasst hat. Und die Kernbotschaft dieses Briefes kann man eigentlich in zwei Worte zusammenfassen. Ihr lieben Kolosser, Christus genügt. Ihr braucht nicht mehr als das, was er schon ist. Und so haben wir in Kapitel 1 diese Hymne, diesen Lobgesang auf Christus, wo es heißt, Christus ist der Sohn, der Gottessohn. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrschaften und Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat ihn als Ziel. Engel braucht ihr nicht anzubeten, ihr lieben Geschwister aus Kolosse, weil sie sind auch nur geschaffene Wesen. Christus genügt. Christus allein. Er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Können nicht durch eure Werke was hinzufügen, weil Christus alles ist. In Christus allein ist nicht nur die Erlösung im vollen Maß durchgeführt, sondern nur in ihm können wir auch geistlich weiter wachsen und reifen und ans Ziel kommen, in Christus allein. Also der Paulus, der lässt Christus ganz, ganz hell aufleuchten im Kolosserbrief, damit sie erkennen, wie er ist. Und wenn wir heute in der EFG Christus erkennen wollen, in Christus verwurzelt sein wollen, dann ist das, ihr Lieben, der beste Schutz gegen jede Irrlehre. Denn wenn wir sehen, wie herrlich unser Herr ist und welche Vorrangstellung er hat, werden wir nicht so leicht von falschen Lehren dieser Welt verführt werden. Christus genügt. Auf dem Matterhorn braucht es keinen Kiosk. Alles, was da hinzugefügt wird, ist wie eine Blasphemie. Und deshalb glaube ich, dass diese Botschaft des Kolosserbriefs auch heute relevant ist. Denn auch in unserer Zeit ist jeder Einzelne, aber auch die Gesamtgemeinde in Gefahr, von dieser Kernwahrheit abzudriften. Christus allein. Es ist das Evangelium der Gnade, das uns rettet und nicht irgendein anderes Evangelium. Wenn es heißt Christus und, dann ist das schon nicht mehr das reine Evangelium. Damit beginnt jede Irrlehre. Christus und Mohammed. Christus und Mormon. Christus und meine Leistungen und was weiß ich was noch alles, um irgendwie vor Gott gerecht zu werden. Und es gibt auch heute viele Philosophien und Ideen, die Christus irgendwie gut finden, stehen lassen. Christus, ja, ist ja eine historische Person, ein besonderer Lehrer, faszinierend, einflussreich, ein absolut moralisches Vorbild, aber Christus allein als Retter und als Herr? Nein, das ist zu eng, das ist zu einfach, das ist zu absolut, das ist zu extrem. Christus und, das passt besser in unsere pluralistische Zeit. Und deshalb müssen auch wir heute die Botschaft des Kolosserbriefs hören und verstehen. Und in den verbleibenden Minuten wollen wir uns jetzt die ersten Verse dieses Briefes anschauen. Paulus beginnt seinen Brief, wie fast alle seine Briefe, mit einem Eingangsgruß, gefolgt von einem Segenswunsch. Ich lese uns mal diesen Eingangsgruß. Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolosse, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gleich im Eingangsgruß erwähnt Paulus sich als Absender und erwähnt auch seine besondere apostolische Berufung. Und ich leite daraus diesen ersten Gedanken ab: Christen erkennen die Autorität des apostolischen Wortes an. Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen. Die Bibelleser unter uns, die kennen die Biografie dieses besonderen Mannes. Paulus lebte viele Jahre seines Lebens ohne von seiner besonderen Berufung zu wissen. Sein jüdischer Name war eigentlich Saulus, geboren in Tarsus, in einer frommen Familie aus dem Stamm Benjamin. Später studierte er Theologie unter Gamaliel und wurde einer der eifrigsten Pharisäer, der diese neue Sekte der Christen bis aufs Blut hasste. Und sein Ziel war es, die Christen vom Erdboden zu vertilgen. Und so hatte er sich autorisieren lassen, die Christen zu verfolgen und ins Gefängnis zu werfen und zu töten. Und wir wissen, er stand dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Er stimmte dieser Tat zu. Aber Paulus wollte nicht nur in Jerusalem die Christen ausrotten, sondern alle Christen in den großen Städten des Nahen Ostens. Und so machte er sich auf den Weg, er zog nach Damaskus, um auch dort die Christen zu vernichten. Und auf dem Weg nach Damaskus, da geschah etwas ganz Besonderes. Zur Mittagszeit ein gleißendes Licht. Und er begegnet dem einen, der sein Leben verändert. Und mit dem großen Licht im Himmel kommt auch eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Erstaunlich, gell? Die Stimme fragt nicht: Saul, warum verfolgst du die Gemeinde? Nein, sondern es ging um Christus. Der Angriff auf die Gemeinde ist immer ein Angriff auf Christus. Und dann lesen wir, wie aus diesem Saulus ein Paulus wird und wie sich dieser Christenverfolger, der sich so gerecht und fromm fühlt, der bekehrte und ein neuer Mensch wurde. Und diesen Paulus beauftragt Jesus, ein besonderer Bote, ein bevollmächtigter Gesandter, ein Apostel zu werden, einer zu sein, der das Evangelium, die frohe Botschaft, den Menschen aus den Nationen verkündigen sollte. Paulus schreibt diesen Brief viele Jahre später und nimmt hier in dieser kurzen Absenderangabe Bezug auf sein Damaskus-Erlebnis, wenn er sagt, ich bin ein Abgesandter, ein Bote des Messias Jesus geworden, nicht weil ich das so wollte, sondern durch Gottes Willen. Weil Jesus mir erschienen ist in seiner Herrlichkeit, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat, bin ich ein Bote, ein Apostel geworden. Das Wort Apostel heißt ja wörtlich Bote. Es ist ein Begriff, der zunächst gebraucht wird im Neuen Testament, um die 12 Jünger, einschließlich Matthias und auch Paulus, zu bezeichnen. Das waren die Männer, die diese unwiederholbare Aufgabe hatten, als Augenzeugen des auferstandenen Jesus allen zukünftigen Generationen zu bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie hatten die Aufgabe, als besondere Boten das Fundament für die weltweite Gemeinde für alle Zeiten zu legen. Der Dienst der Apostel war insofern einzigartig, weil sie maßgeblich normativ, unwiederholbar, unaustauschbar, nicht zu ergänzen, das Zeugnis von Jesus, der für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, weiter gesagt haben. Und alle späteren Generationen der Kirchengeschichte konnten immer nur aufbauen auf das von Gottes Geist inspirierten Zeugnis der Apostel. Insofern waren die Apostel einzigartige Boten Gottes. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen. So stellt sich Paulus hier vor. Und da wird schon mal klar durch diese Formulierung, dass er hier keine Ansichtskarte aus Rom schreibt. Schöne Sommergrüße von Timotheus, der hier bei mir ist, und Epaphras, der mich gerade hier besucht hat. Schön, dass er kommen durfte. Wir haben hier eine coole Zeit und jetzt male ich euch noch schön ein Bildlein vom Kolosseum. Nein! Paulus schreibt als berufener Apostel Jesu Christi und macht den Kolossern und auch uns klar, ich bin zwar nicht bei euch, aber was ich euch jetzt schreibe, ist von Gott an euch gerichtet. Es ist nicht meine subjektive persönliche Meinung, sondern die objektive Wahrheit Gottes. Als Christen erkennen wir die Autorität des apostolischen Wortes an. Und wir wissen, das hat nicht nur Paulus damals an die Kolosser geschrieben, sondern das ist Gottes Wort, Wort Gottes, auch an uns heute. Wie stehst du zu diesem apostolischen Wort? Ich gehe mal sehr davon aus, dass die meisten von uns hier sagen, ja, ich habe da kein Problem damit, die Worte des Apostels als Wort Gottes anzuerkennen. Wir erkennen das apostolische Wort als Wort Gottes an. Wir würden wahrscheinlich nie öffentlich etwas gegen es sagen, aber wenn es dann praktisch wird, wenn es uns konkret herausfordert, in unserem Leben auch Dinge loszulassen, uns von Sachen zu trennen, wenn es uns so klar korrigiert oder korrigieren will, dann behandeln wir es oft doch so, als wäre es nur eine Ansichtskarte aus Rom. Und ich möchte uns am Anfang dieser Predigtreihe ermutigen, lasst uns dieses apostolische Wort aus dem Kolosserbrief, lassen wir es wirklich an uns heran. Es hat göttliche Autorität. Und es will uns neu zum Staunen bringen über Christus. Und es will uns sicherlich auch in dem einen oder anderen Punkt korrigieren und verändern. Paulus schrieb nicht nur seinen eigenen Namen in diesem Brief, sondern er erwähnt auch Timotheus. Timotheus, der bei ihm war, sein Name heißt übrigens der Gott ehrt. Und er wird hier neben Paulus erwähnt, nicht weil er Mitverfasser des Briefes ist, sondern weil er einfach ein treuer Mitarbeiter, ein Freund und Bruder des Paulus war und somit auch einer für die Kolosser. Und dann schreibt ihr Paulus, wie er die Kolosse sieht, und das ist das Zweite, was ich aus diesem Eingangsgruß hier noch hervorheben möchte. Christen gehören zu Gottes heiligem Volk. Der Brief ist adressiert wörtlich an die heiligen und treuen Brüder, Schwestern sind damit eingeschlossen, an die heiligen und treuen Geschwister in Christus in Kolosse. Was hat das denn für eine Bedeutung, dass Christen hier als Heilige beschrieben werden? Richtet sich der Brief an ganz besonders Fromme, die schon sehr weit im Glauben sind und die schon fast so wie mit einem Heiligenschein durch die Gegend rumlaufen? Das Wort wird ja unterschiedlich gebraucht. Manchmal auch in dem Kontext, ja, wenn einer besonders fromm war, dann wird er nach einer bestimmten Zeit als Heiliger erklärt. Das Wort heilig heißt wörtlich, wisst ihr es noch? Abgesondert. Und es hat zunächst mal gar keine ethische oder moralische Bedeutung. Die Bibel, auf manchen, auf meiner leider nicht mehr, aber auf manchen alten Ausgaben, da stand noch die Heilige Schrift. Was macht denn diese Schrift heilig? Sind es die Papierseiten, die von einer besonderen moralischen, ethischen Qualität sind, verglichen mit dem Echatsboten? Ist es die Tinte, die besser ist? Nein. Die Bibel ist ein heiliges Buch, weil sie abgesondert ist, anders als alle anderen Bücher dieser Welt, denn Gott hat sich durch dieses Buch offenbart. Sie ist abgesondert, sie sticht hervor, sie ist anders als andere Bücher. Wir haben heute hier auch gemeinsam das Abendmahl gefeiert und manchmal nennen wir auch das Abendmahl oder wird es genannt, auch in Kirchen, das heilige Abendmahl. Ist das Mehl in diesem Brot besser als das Mehl aus dem Brötchen, das du heute Morgen gegessen hast zum Frühstück? Nein. Aber dieses Brot ist abgesondert, weil es eine besondere Funktion hat. Es soll dich erinnern an Christus. Liebe Geschwister, Paulus nennt uns Heilige. Und wenn er dieses Wort gebraucht, dann erkennt er das an, was die tiefste Realität unseres Lebens, unserer erlösten Seele, sage ich mal, ist. Heilige sind Menschen wie du und ich, die zu Gott gehören, die Gott für sich abgesondert hat. In unserer Stellung vor Gott sind wir heilig, auch wenn wir nicht sündlos sind. Weil das Erlösungswerk Jesu beständig für uns gilt, weil wir, so wie Paulus es sagt, in Christus sind. Das heißt, Gott sieht uns in Christus. Wir sind also Heilige nicht aufgrund dessen, was wir tun oder getan haben, sondern auf der Grundlage dessen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und ich wünsche uns, dass wir das wirklich ganz, ganz tief in unserem Herzen begreifen und verinnerlicht haben. Und ich wünsche uns, dass wir dann, gerade dann, wenn wir Zweifel bekommen und wenn wir von Zweifel geplagt werden, wenn wir verunsichert und irritiert sind, vielleicht am Rande einer Identitätskrise, dass wir uns an diese tiefste Realität unserer Seele erinnern und sagen können, ich bin ein Heiliger in Christus, abgesondert für Gott. Das ist das Fundament, auf dem mein wahres Ich ruht. Können wir uns vorstellen, meine Lieben, was in unseren Gemeinden passieren würde, wenn wir uns mehr mit diesem Bewusstsein begegnen würden, dass wir eigentlich Heilige sind und dass wir deshalb alle zu Gott und auch zueinander gehören, zu diesem einen Volk. Es ist schwer, lieblos über den Bruder, über die Schwester zu denken oder sogar hinterrücks schlecht über ihn oder sie zu reden, wenn man sich bewusst macht, das ist eigentlich ein Heiliger. Auch wenn er oder sie nicht vollkommen ist. Und das sehe ich sehr wohl. Ich sehe die dunklen Punkte in ihren, in seinem Leben und auch die Enttäuschung, die ich mit dieser Person erlebt habe. Kommt immer wieder auf. Aber dann erinnere ich mich an diese tiefere Wahrheit. Der Bruder, der mir vielleicht nicht so liegt, gehört zusammen mit mir zu den Heiligen. Er ist einer, der genauso wie ich auch in Christus einverleibt ist. Wir gehören zusammen zu Gottes heiligem Volk. Und tief in seinem Innern hat er vielleicht genauso wie auch ich die Sehnsucht, geliebt zu werden und dazu zu gehören. Mir ist ein großes Anliegen, dass wir mehr und mehr lernen, in unserem Umgang miteinander, in unseren Begegnungen und Beziehungen uns darauf zu konzentrieren, wer wir eigentlich in Christus sind. Meistens sehen wir in dem anderen das Problem. Und das ist irgendwo auch sehr natürlich, denn wir alle haben Probleme. Aber lasst uns von Paulus jetzt schon am Anfang dieser Predigtreihe über den Kolosserbrief das lernen. Der Bruder, die Schwester sind nicht Probleme, sondern Heilige. Und als Heilige in Christus sind wir eine heilende Gemeinschaft in dieser Welt, weil wir stehen unter der Gnade Gottes und haben Frieden mit Gott. Und das ist der Segenswunsch, den Paulus hier schon am Anfang den Kolossern zuspricht. Christen stehen unter der Gnade und dem Frieden Gottes. Und ich bin der festen Überzeugung, dass für den Paulus dieser Segenswunsch nicht einfach so eine fromme Floskel war, wie manchmal bei uns das auch so, ja, grüß Gott, mal gesagt wird. Ist auch eigentlich ein schöner Gruß, aber er ist zur Floskel geworden. Das war nicht so beim Paulus. Er selbst hatte Gnade und Frieden in seinem Leben erfahren und deshalb kann er von ganzem Herzen diesen schönen Segensgruß weitergeben. Gnade bedeutet, dass Gott uns unverdienterweise beschenkt mit all dem, was uns zutiefst Not tut und was uns zuinnerst auch froh macht. Das ist Gnade. Wir stehen unter der Gunst Gottes. Und mit Frieden, da meint der Paulus nicht nur einfach die Abwesenheit von Krieg, sondern Shalom. Frieden im jüdischen Sinne bedeutet diese tiefe Geborgenheit, dieses ganzheitliche Wohlbefinden. Und für mich hat dieser Segenswunsch die Bedeutung einer Erinnerung. Gnade und Frieden drücken etwas Großes und Ganzes aus. Durch die Gnade wurde ich überreich beschenkt mit Vergebung und ewigem Leben. Und als Folge dieses unverdienten Geschenks kehrt ein erfahrbarer Friede ein. Es gibt also kein Friede ohne das Erfahren der Gnade. Weil Frieden, das bedeutet, dass all die Dinge, die in unserem Leben schiefgelaufen sind in Gottes Augen, dass all die Schuld und Sünde, die wir in unserem Leben hatten und die uns zu Feinden Gottes gemacht haben, dass diese Dinge bedeckt sind, fort sind, vergeben sind. Gott gedenkt nicht mehr unserer Schuld, weil Jesus dafür bezahlt hat. Frieden von Gott, dem Vater. Das ist das tiefe Heilwerden, das unsere Beziehung zu Gott betrifft. Und damit werden die Wunden der Vergangenheit, die Wunden, die Sünde geschlagen hat, der Neid und der Hass und der Egoismus und die Untreue und die Unzucht und alle möglichen Verfehlungen, die können heilen, weil Frieden einkehrt, weil Friede sich ausbreitet. Frieden. Was für ein Wort. Ein Wort, das tiefe Geborgenheit ausdrückt. Menschen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das sind Menschen, die wissen, dass die tiefste Zerrissenheit, das größte Problem, das sie einst umhertrieb und heimatlos machte, vorüber ist, weil Frieden eingekehrt ist. Es war, wie der Kirchenvater Augustinus es einmal sagte und mal betete: O Gott, du hast uns zu dir hin geschaffen und unsere Herzen sind ruhelos, bis wir Ruhe gefunden haben in dir. Zu diesem Frieden, zu dieser Ruhe möchte ich alle einladen, die in ihrem Leben die heilbringende Gnade und den Frieden Gottes noch nicht erfahren haben. Kennst du diesen Frieden? Komm zu Jesus. Er genügt. Er ist überragend, vortrefflich, viel mächtiger und schöner als das Matterhorn im Sonnenuntergang. Denn er ist der Schöpfer und Erlöser. Und er hat den Segen nicht nur für die Kolosse, sondern auch für dich. Er wartet mit offenen Armen auf dich. Er will dir Gnade und Frieden mit Gott und echte Ruhe im Leben schenken. Komm zu ihm. Erfahre ihn, wie er dich neu machen kann. Und uns, die wir schon länger als Heilige in Christus unterwegs sind, die wir in unserem Leben diese Gnade und diesen Frieden erfahren haben, möchte ich einladen, dass wir nicht aufhören, von dieser Gnade und diesem Frieden, die wir erfahren haben, anderen zu erzählen. Lasst uns diesen Segen weitergeben, von diesem Segen erzählen. Wir sind gesegnet, um diesen Segen weiterzugeben. Und durch den Heiligen Geist haben wir Gnade und Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und diese Gaben, Gnade und Frieden, lasst sie in dieser Woche einfach vielleicht, indem wir jemanden, der bedrückt ist, ein Freund dieses Wort sagen, indem wir durch eine ehrliche Geste, eine konkrete Hilfe, ein Gebet, etwas von dieser Gnade und diesem Frieden weiterschenken. Und so wünsche ich uns am Ende dieser Predigt Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.